Wir lesen in dem Buch der Offenbarung Jesu Christi, Gott hat uns die Augen geöffnet. Wir sind als Blinde durch diese Welt gegangen und Gott hat uns die Augen geöffnet für seinen Sohn Jesus Christus. Jesus hat zu den Jüngern gesagt, denen er als der Auferstandene erschienen ist, einen seiner Jünger, den Thomas, hat er gesagt, du glaubst, weil du mich siehst. Aber selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und diese Seligkeit, die wir nicht immer fühlen, spüren, aber was uns immer wieder aufgeht, wenn wir in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir in die Gegenwart Jesu kommen, ob wir nun hier zusammen anbeten oder im Auto sitzen und beten oder in unserem stillen Kämmerlein. Gott ist nicht gebunden an irgendeinen Ort, an irgendeine Situation. Was er aber sucht, ist ein Herz, was ihn sucht, was offen ist, was bereit ist, sich die Augen öffnen zu lassen. Und so war auch Johannes auf der Insel Patmos. Er war nicht irgendwie bei einer frommen Konferenz irgendwie oder in einem besonderen Festgottesdienst nach Patmos gefahren, um irgendwie eine Kirche einzuweihen oder irgend sowas. Nein, er ist Leidensgenosse aller derer, die um des Glaubens an Jesu Christi verfolgt werden. Er ist der Bruder, der Mitteilhaber in der Bedrängnis. Und ihm hat Gott es offenbart. Ihm hat Gott die Augen geöffnet. Und dass er Jesus noch einmal, ein letztes Mal sieht. Beziehungsweise, ja, es ist ja nicht nur einmal, sondern es ist eine ganze Reihe von Visionen, die Johannes hier beschreibt im Buch der Offenbarung, wie er Jesus sieht. Und das haben wir letzte Woche gesehen, die Erscheinung Jesu, wie Johannes ihn gesehen hat. Und diese Erscheinung ist mächtig, sie ist voller Kraft, voller Macht, voller Herrlichkeit. Sie ist kaum zu fassen, er versucht es zu beschreiben, aber diese Beschreibung, sie kriegen das nicht, man kriegt diese Beschreibung nicht zusammen. Es sind krasse Bilder, die uns vor Augen geführt werden. Aber das Wunderbare ist, dass diese mächtige, krasse Gestalt, die Johannes dazu bringt, dass er wie tot zusammenbricht, dass es doch derselbe Jesus ist, den er auch kennengelernt hat als Mensch. Er legt seine Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Und das kannte Johannes gut, diesen Zuspruch Jesu. Seine sanfte Hand, seine rechte, die sich auf ihn legte, fürchte dich nicht. Und dann in Kapitel 1, Vers 19, sagt Jesus zu Johannes, schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Wir haben gesehen, dass das hier ein Schlüssel zum Verständnis dieses Buches ist, dieses biblischen Buches. Schreibe nun, was du gesehen hast. Das, was du jetzt gerade gesehen hast, mich, diese Erscheinung. Und das hat Johannes auch aufgeschrieben. Wir haben es gelesen. Und was ist? Und das bezieht sich auf das, was Johannes jetzt von Jesus gesagt bekommt, was er den Gemeinden schreiben soll. Es geht um eine Bilanz. Was ist? Wie sieht der Ist-Zustand aus? so wichtig, dass man immer wieder Bilanz zieht. Wir sind ja als Gemeinde auch, haben eine Rechtsform, wir sind ein eingetragener Verein und wir haben uns letztens mal hier so als Büroteam getroffen und Peter hat uns dann so ein bisschen erklärt, was so der Stand der Dinge ist, was die Gesetzgebung, was der Ist-Stand der Gesetzgebung ist und hat uns deutlich gemacht, das ist krass, was du hier machen musst. Eigentlich musst du jeden Tag deine Kasse zählen. Du musst jeden Tag Bilanz halten und die Eingänge und Ausgänge dokumentieren und musst genau nachweisen und Buch führen und durchzählen, jeden Tag, damit die Kasse stimmt. Jesus hält auch Bilanz hier. Er zieht Bilanz. Er schaut sich die Gemeinden an. Die Gemeinden, die nach seinem Namen genannt sind. Seine Kinder, die sich versammeln an den verschiedenen Orten, hier an den 7 ausgewählten Orten, diesen symbolischen 7 Gemeinden. Und es gibt unterschiedliche Auslegungen zu diesen Sendschreiben. Es gibt eben hier 7 kurze Briefe sozusagen, die speziell an jede einzelne Gemeinde gerichtet ist und die genau das tut. Jede Kasse dieser 7 Kassen wird sozusagen durchgerechnet. Es wird der Ist-Zustand ermittelt. Die Kasse wird gezählt. Die Eingänge, die Ausgänge. Es wird Bilanz gehalten. Warum tut Jesus das? Er tut das aus einem ganz bestimmten Grund. 2. Petrus 3, Vers 9. Denn es geht in dem Buch der Offenbarung um die Wiederkunft Jesu. Es geht darum, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt wieder nicht, um wiederum die Schuld der Menschen zu tragen. Das hat er einmal getan. Ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha hat er die Sünde der Welt getragen. Er kommt aus einem anderen Grund wieder. Er kommt zum Gericht wieder. Er kommt wieder, um endgültig Recht zu schaffen. Und dazu gehört, dass an diesem Tag die Zeit der Gnade aufhört. Die Zeit der Gnade hört an diesem Tag auf. Die Zeit der Langmut, der Geduld Gottes hört auf. Hier steht es, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Dass Gott zögert, dass Gott diesen Tag noch nicht hat kommen lassen, sollten wir nicht dazu nehmen, um darüber zu lachen und zu spotten, sondern wir sollten erkennen, warum Gott es tut. Gottes Herz ist barmherzig, langmütig ist er, barmherzig ist er. Und das zeigt sich darin, dass Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Er ist langmütig euch gegenüber, sagt Petrus. Er sagt es zur Gemeinde. Und so spricht auch Jesus zur Gemeinde Gottes. Er sagt, das ist jetzt der Ist-Zustand. Warum sagt er das? Um genau dasselbe zu tun, was Petrus tut. Kehrt um, tut Buße. Jetzt ist noch Zeit dafür. Das ist jetzt noch die Zeit der Gnade. Die Zeit auch, wo du umkehren kannst. Also das ist der Grund, warum Jesus hier über den Ist-Zustand schreibt. Denn es gibt viele Dinge, die Jesus sieht in seiner Gemeinde, die es nötig machen, umzukehren, die wichtig sind. Und er fängt mit der Gemeinde in Ephesus an. Und die Gemeinde in Ephesus, Ephesus war die, ich glaube, zweit- oder drittgrößte Stadt im Römischen Reich zu dieser Zeit. es war wirklich so ein Zentrum, wirklich eine Großstadt, vielleicht sogar so groß wie Hannover. Für die damalige Zeit wirklich eine riesige Stadt. Es war ein Zentrum, aber auch, Paulus hatte dort ein Zentrum gehabt über mehrere Jahre. Von dort aus sind viele Missionare auch ausgegangen, die dann in den umliegenden Städten Gemeinden gegründet haben. Ephesus ist also hier der Startpunkt, der Anfangspunkt. Es gibt manche Ausleger, die sagen, ja, letztendlich beschreiben diese sieben Sendschreiben auch eine chronologische Folge in der Jetztzeit, in der Gnadenzeit, in der Zeit bis zu dem Tag, der danach kommt, wie Jesus zu Johannes sagt. Manche Ausleger sagen, das ist wie eine Prophetie auf die Kirchengeschichte. Andere sagen, diese sieben Gemeinden sind ganz spezielle Typen von Gemeinden. Du kannst gucken, ob du eine Ephesus-Gemeinde bist oder eine Laodicea-Gemeinde oder eine Philadelphia-Gemeinde. Ja, wir müssen uns als Gemeinde das Wort Gottes sagen lassen. Denn am Ende jedes Briefes steht, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also jeder, der dieses Buch liest, ist aufgefordert, egal ob es eine Gemeinde oder eine Einzelperson ist. Jeder ist aufgerufen, das zu hören, was der Geist diesen Gemeinden sagt. Nicht nur einer Gemeinde, sondern allen Gemeinden. Deswegen ist es gut und wichtig, alle Sendschreiben zu lesen. Selbst wenn wir vielleicht feststellen, okay, wir persönlich sind eher von dem ersten Brief angesprochen. Wir empfinden und merken, ja, das bin ich, Ephesus. Ein anderer ist eher davon angesprochen und sagt, ja, ich bin eher Laodicea. Und wenn wir unsere Gemeinde angucken, dann sagen wir vielleicht, ja, unsere Gemeinde ist eher Thyatira. Also, diese Sendschreiben haben auch eine persönliche Bedeutung für jeden Gläubigen, der dieses Buch liest. Und für jede Gemeinde, die dieses Buch liest, in der ganzen Geschichte der Gemeinde. Und sie sind natürlich historisch bezogen auf diese tatsächlichen sieben Gemeinden damals. Auf die Gemeinde in Ephesus, wie sie zu diesem Zeitpunkt war. Und das ist eben ein Zeitpunkt, der schon nicht mehr der Anfang ist. Sie sind nicht gerade frisch gegründet, diese Gemeinden sind nicht frisch gegründet worden, sondern sie haben eine Entwicklungszeit genommen. Weil Gott noch Zeit gibt, haben wir es mit einem längeren Zeitraum zu tun, auch in dem wir gläubig werden und im Glauben gehen und wandeln. Und dazu gehört, ne, wir haben das oft gelesen, wir haben oft darüber nachgedacht, das will Gott, dass wir im Glauben reifen, so wie ein Mensch reifer wird und hoffentlich klüger und weiser. So soll auch ein Christenmensch, ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist, ein Kind Gottes, wachsen und reifen, heranreifen und klüger und weiser werden, Jesus ähnlicher werden. Und hier sehen wir auch die Gemeinden. Sie haben sich auch entwickelt. Aber es ist eben nicht immer eine geradlinige Entwicklung, in der wir stehen. Sondern diese Entwicklung ist immer abhängig von einem wesentlichen, wichtigen Faktor. Und das ist der erste Faktor, von dem hier die Rede ist. In diesem ersten Sendschreiben. Und ich glaube, dass das nicht aus Zufall ist, dass es dieses erste Sendschreiben ist und dass es darum geht in diesem ersten Sendschreiben. Es geht um die Liebe. Das ist das Erste und das Wichtigste. Und weil unsere Liebe zu Gott eben nicht geradlinig wächst, sondern immer wieder Schwankungen unterworfen ist, deswegen ist der Ist-Zustand, in dem wir uns jetzt befinden, vielleicht eben nicht entsprechend dieser steilen Geraden, sondern irgendwo, was weiß ich, auf dem Weg, ne, was weiß ich, da oben oder da unten wieder. Und Jesus spricht in unser Herz hinein heute Abend und will uns sagen, was dein Ist-Zustand ist, was mein Ist-Zustand ist, was unser Ist-Zustand ist und will uns dann einen Weg eröffnen, dahin, wo er uns hinführen will. Okay, lesen wir mal Kapitel 2, Offenbarung, Vers 1 folgende. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. In jedem dieser sieben Sendschreiben fängt Jesus eigentlich damit an, dass er einfach sagt, an welche Gemeinde das gerichtet ist, und dann nennt er sich selbst als den Absender dieses Schreibens, aber in einer verschlüsselten Form, die immer ihren Hintergrund auf hat oder zumeist auf die Erscheinung, die Jesus, die Johannes vorher hatte, in Kapitel 1. So betont er bestimmte Teile seiner Selbstoffenbarung. Und das hat immer auch einen Bezug zu dem Sendschreiben, zu dem, was Jesus zu der Gemeinde zu sagen hat. Also ein bestimmter Teil seiner Selbstoffenbarung spricht in besonderer Weise zu mir, in meine Situation hinein. Deswegen ist es wichtig, das Wort Gottes richtig zu lesen, sich leiten zu lassen vom Heiligen Geist. Wisst ihr, du kannst die Bibel lesen und bestimmte, du schlägst die Bibel auf, du liest einen Vers und denkst, boah, was ist denn das jetzt? Na, und du fängst darüber nachzudenken und hast überhaupt keinen Check, na, was soll denn das jetzt? Und hä? Und du kommst auf ganz komische, merkwürdige Gedanken. Aber eigentlich ist diese Stelle, die dort, die du gerade gelesen hast, dieser Vers, erstens sagt er etwas ganz anderes in dem Zusammenhang, in dem er steht. Du solltest mal davor und danach lesen, um richtig zu verstehen, was dieser Vers eigentlich zu sagen hat. Und dann solltest du den Heiligen Geist bitten, dir zu zeigen, was er dir dadurch sagen will. Und vielleicht hat er etwas ganz anderes, lenkt er deinen Blick auf ein ganz anderes Detail als auf das, was du im ersten Moment gesehen hast. Wenn wir die Offenbarung, die Johannes gesehen hat, sehen, dann ist das Erste, was er sieht, sind die sieben goldenen Leuchter. Und eben Jesus inmitten dieser Leuchter stehen. Jetzt sehen wir hier im Sendschreiben an Ephesus auch dieses Detail tatsächlich auch mit als Erstes, aber als Erstes steht der, der sieben Sterne in seiner rechten Hand hat. Das heißt, Jesus betont etwas anderes, was erst später kommt, was Johannes erst später gesehen hat, und das Erste. Dies sagt der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand. Wir haben gesehen, die sieben Sterne sind die sieben Engel oder sind Engel der sieben Gemeinden, steht in Vers 20 von Kapitel 1. Es wird an den Engel der Gemeinde gerichtet. Hier ist insbesondere derjenige, der verantwortlich ist für diese Gemeinde. Wir haben gesehen, Engel kann man auch mit Bote übersetzen oder Botschafter. Wir haben gesehen, dass wir das auch durchaus auf leitende Geschwister übertragen können, diesen Gedanken. Also Gott ist es, Jesus ist es, der diese Leiter in seiner Hand hält. Und er steht inmitten der sieben goldenen Leuchter oder wandelt inmitten der sieben goldenen Leuchter, inmitten der Gemeinden, er wandelt in ihnen. Er ist der gegenwärtige Herr, der alle Macht in seiner Hand hält, der auch die Leitenden in seiner Hand hält. Und jetzt geht das Schreiben los in Vers 2. Ich kenne deine Werke. Fast jedes der sieben Sendschreiben fängt so an. Und das ist eine wichtige Sache in unserer Beziehung zu Jesus. Es ist unheimlich wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass er uns durch und durch kennt. Wir können ihm nichts vormachen. Wir können nichts vor ihm verstecken. Ihm bleibt nichts verborgen. Er kennt unser Leben, unsere tiefsten, innersten Geheimnisse. Er kennt alles. Er weiß das alles. Und das kann uns in Aufruhr versetzen, in Unruhe, in Angst, in Schrecken. Dann denken wir, ich kann ihm ja gar nichts verbergen. Und das kann uns ganz ruhig machen, weil wir diesen ganzen Klimbim, den wir als Menschen so veranstalten, um unser Leben geheim zu halten, um unser Leben einen bestimmten Anstrich zu verpassen, das können wir alles sein lassen. Wir brauchen diesen ganzen Stress nicht mehr mitzusagen. Wir können so sein, wie wir sind. Das ist eins der großartigen Dinge, für die ich so dankbar bin, seit ich zum Glauben gekommen bin. Ich kann Jesus gegenüber so sein, wie ich bin. Ich brauche nicht irgendeine Show abzuziehen. Ich muss nicht irgendwas machen, tun, ihm irgendwas darstellen. Alles nicht. Und es ist nicht schlimm, dass die Welt der Religion voll davon ist, dass Menschen versuchen, einem Gott oder ihrem Gott etwas vorzumachen, ihn irgendwie zu etwas zu bewegen, ihn zu beeindrucken, seine Gnade, seine Gunst zu gewinnen. Ich bin so dankbar, dass wir das nicht machen müssen. Er kennt uns durch und durch. Er kennt uns und das bedeutet auch, kennen ist ja mehr als nur, dass er alles sieht, dass er alles weiß. Das heißt ja nicht nur wissen, er weiß alles, sondern er kennt dich, wie du einen guten Freund kennst, vertraut bist mit jemandem. Er hat sich uns anvertraut, er ist uns nahe gekommen. Er kennt uns durch und durch, weil er dasselbe Leben gelebt hat wie du und ich. Er hat sich diese Mühe gemacht und ist ganz Mensch geworden, ist Fleisch geworden. Er ist in deine Fußstapfen getreten. Er kennt dich durch und durch. So eine Liebe. Er wollte wissen, wie du tickst. Er wollte wissen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ich kenne deine Werke. Du brauchst mir nichts zu erklären. Du brauchst mir nichts vorzumachen. Ja, das Problem ist ja oft, wir machen uns selbst was vor. Wir verstehen uns selbst nicht. Wir kennen uns selbst nicht. Ja, wir vergessen Dinge. Vorhin im Weg auf dem Auto sind mir meine alten Sünden eingefallen. Und da habe ich gedacht, ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, ob ich dir das jemals bekannt habe. Aber er kennt das alles. Er weiß das alles. Er kennt es. Ich kenne mich selbst nicht. Ich vergesse. Ich kann es auch nicht beurteilen. Ich bin nicht objektiv. Ich bin sehr subjektiv in der Beurteilung meiner selbst. Wenn ich meinen Ist-Zustand beschreibe, dann bin ich unglaublich subjektiv. Die allermeisten unter uns sind solche Typen wie ich, die im Großen und Ganzen, wenn sie ganz ehrlich Resümee halten und Bilanz ziehen, zu positiv von sich denken. Viele negative Dinge ausblenden. Viele Sachen sehe ich gar nicht, die begreife ich gar nicht, habe ich noch nie festgestellt. Ich lebe mit mir mein ganzes Leben schon, ne? Und ich habe gelernt, mit mir irgendwie klarzukommen, ne? Eigentlich kann ich ja auch ganz gut mit mir auskommen, so, ne? Und warum das andere manchmal nicht können, verstehe ich irgendwie nicht, ne? Eigentlich bin ich doch ein ganz dufter Typ. Es gibt natürlich auch die andere Seite, dass wir uns viel zu negativ einschätzen. Dass wir, wenn wir Bilanz halten, nur schwarz sehen. Nur unser Unvermögen, nur die Dinge, die einfach. Wir tendieren entweder so oder so, aber dass wir wirklich realistisch sind. Oh, wie schwer ist das? Objektiv. Nein, wir sind immer subjektiv. Und Jesus ist aber objektiv. Er betrachtet uns von außen und innen. Er betrachtet uns im Ganzen, aber nicht, er ist nicht sozusagen involviert als Subjekt in dem ganzen Prozess, sondern wir sind das Objekt. Er betrachtet uns. Und beschreibt uns objektiv. Und das Wunderbare ist, wenn du diese Sendschreiben liest, dann siehst du meistens, ja, da ist eine ganz große Ausgewogenheit in der Darstellung der positiven und negativen Dinge. Die Dinge, die Jesus lobt, und das macht er immer am Anfang. Er ist ein guter Pädagoge, ne? Lernen wir doch immer, ne? Als Pädagogen in der Schule, in der Erzieherausbildung, ne? Du musst das Kind immer loben, ne? Du musst immer was Positives sagen. Jesus sagt nicht immer. Nicht immer was Positives. Richtig, aber manchmal wird man so gelehrt. Es gibt so bestimmte Schulen, die sagen, du darfst nur positiv. Du darfst auch deine Kritik nur positiv ausdrücken. Gibt so manche Schulen, die das so sagen. Aber Jesus sagt manchmal auch, nichts, wenn es nichts Positives zu sagen gibt, dann sagt er auch nichts Positives. Das ist nicht hier ein pädagogischer Trick. Sondern es ist einfach die Wahrheit. Das ist objektiv. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühe, dein Ausharren, dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast Ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Boah, was für eine Liste. Mann, das ist ja eine starke Gemeinde. Coole Sache. Und Jesus meint das total ernst. Das ist hier nicht Show, das ist nicht irgendwie, wie gesagt, ne, das Ausholen zum großen Schlag jetzt sozusagen. Und dann kommt das große Aber. Ja, es kommt das große Aber. Aber lass uns doch das mal ernst nehmen hier. Jesus meint das auch ernst. Das ist gut. Du hast so viel Mühe, so viel Einsatz gezeigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hast auch viel Einsatz gezeigt im Reich Gottes. Jesus weiß das. Ihm ist es nicht entgangen. Ihm entgeht das nicht, das, was du für den Herrn einsetzt, die Mühe, die du dir machst. Das ist nicht vergebene Mühe. Dein Ausharren, das Aushalten, das bedeutet eigentlich, dieses Wort bedeutet unter etwas bleiben. Und das bedeutet eigentlich unter einer Last bleiben, aushalten. Na, nicht zusammenbrechen oder weglaufen oder wie auch immer, sondern dieser Last aushalten. Du hast die Spannung, in der du stehst, ausgehalten. Oh, wie schwer ist es manchmal, wenn wir mit dem Herrn gehen und dann in Situationen hineinkommen, die so spannungsvoll sind, zum Zerreißen. Du willst daraus entfliehen. Du kannst nachts nicht schlafen. Und die Situation ist so gespannt. Jesus sagt, ich habe das gesehen, wie du ausgehalten hast, wie du ertragen hast, wie du die Situation ertragen hast. Und hier steht, dass du Böse nicht ertragen kannst und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind und hast sie als Lügner befunden. Also, diese Gemeinde hat noch etwas Positives. Sie hat ein gutes Gespür für Gut und Böse. Und sie lässt das Böse einfach nicht so geschehen, sondern sie stellt sich dem Bösen entgegen. Jesus sagt, das habe ich gesehen, dass du nicht den einfachen Weg gegangen bist, sondern dass du aufgestanden bist, dass du Widerstand geleistet hast, dass du dich dazwischen gestellt hast, dass du dich dabei auch unbeliebt gemacht hast. Das habe ich alles gesehen. Und ich habe gesehen, dass du gut darin bist, zu prüfen. Falsche Apostel. Und Geschwister, das ist etwas, was Jesus für die letzte Zeit vorausgesagt hat. Er hat gesagt, es werden falsche Propheten, falsche Apostel kommen. Die werden viele verführen. Und Ephesus ist eine Gemeinde, die darin gut ist. Und Jesus lobt das, dass sie die Apostel prüft. Und Jesus sagt auch uns, prüft. Prüft die Propheten, ob es echte, wahre Propheten oder falsche Propheten sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt er. Was kommt aus ihrem Leben hervor? Was tritt aus ihrem Leben hervor? Aber auch Johannes sagt uns in seinem Brief, prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Prüft, ob sie dem Wort, was der Heilige Geist eingegeben hat, entsprechen. Kennt euch aus in eurer Bibel. Lest eure Bibel. Versteht die gesunde Lehre Gottes und prüft das, was ihr hört. Prüft das, was ihr hört im Internet. Tut euch nicht jeden Scheiß rein. Prüft die Apostel, die sich, vor allen Dingen diejenigen, die sich Apostel nennen. Da müssen wir immer schon aufpassen. Prüft diejenigen, die sich Propheten nennen. Ein Prophet, der im Namen des Herrn etwas voraussagt und es tritt nicht ein, was, wisst ihr, was mit dem gemacht werden musste? Gesteinigt. Es laufen viele Propheten heutzutage rum, die sagen, sie sind Propheten Gottes. Und sie sprechen davon, ja, die Trefferquote eines Propheten Gottes, die liegt bei 60%. Das ist ausgedacht. Das ist zurechtgelegt. Lauft keinen falschen Propheten, falschen Aposteln hinterher. Prüft sie, wie die Gemeinde in Ephesus. Paulus sagt zu Timotheus, du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast, denn du weißt, von wem du gelernt hast. Prüft die Apostel, die sich Apostel nennen und es nicht sind, und hast sie als Lügner befunden. Und du hast ausharren und hast vieles getragen um meines Namens willen und bist nicht müde geworden. Du hast durchgehalten bis jetzt. Du bist immer noch dabei. Das ist gut, dass du treu bist. Die Treue ist gut. Es ist die Grundlage dafür, dass Jesus hier überhaupt sein Wort sprechen kann. Wenn du heute Abend nicht hier sitzen würdest, würdest du sein Wort jetzt nicht hören. Es ist gut, dass du hier bist. Aus welchem Grund auch immer. Jesus spricht jetzt über das Herz, über unsere Motivation. Er spricht jetzt dafür, darüber, was ihm viel wichtiger ist als all das, was wir jetzt gerade gelesen haben. Aber dass du hier bist, ist gut. Egal aus welchem Grund. Weil das die Grundlage dafür ist, dass er überhaupt zu dir sprechen kann. Dass du deine Bibel aufschlägst zu Hause, ist gut, weil das überhaupt die Grundlage ist, dass er zu dir sprechen kann. Dass du ins Gebet gehst, ist gut, aus welchem Grund auch immer. Aber, jetzt kommt das große Aber, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Guck mal, und ist das nicht eine heftige Sache, dass Jesus das hier sagt, einer Gemeinde, die er so sehr lobt, die so viel Positives vorweisen kann, wo jeder sagen würde, das ist doch die Top-Gemeinde, das ist doch die Super-Gemeinde. Aber Jesus sagt, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und das ist das Zentrum, das ist der Kern. Jesus hat gesagt, das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Das ist das höchste Gebot. Er hat den Jüngern gesagt, in Abwandlung davon, das ist mein Gebot an euch, ein neues Gebot gebe ich euch. Nur ein einziges. Wenn ihr das doch beherzigen würdet, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. In derselben Hingabe. Und das ist der Schlüssel in dem Ganzen. Johannes hat es uns in seinem Brief erklärt. Gott hat uns zuerst geliebt. Weil er uns so geliebt hat, lasst uns auch lieben. Paulus sagt uns, die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Gott steht nicht da und sagt, hey Leute, seht doch mal, wie toll ich bin, jetzt liebt mich mal alle ganz klasse. Sondern Gott investiert in unser Leben, er lässt Liebe in unser Leben hineinfließen und sagt, wenn du Liebe empfangen hast, dann gib sie weiter. Dann lass es fließen. Denn so ist es, dass die Liebe lebendig bleibt. Nur im Fluss von dem einen zum nächsten bleibt Liebe lebendig. Wenn sie, wie lebendiges Wasser, das fließt. Wenn das Wasser aber irgendwo zum Stillstand kommt, wird es irgendwann eine abgestandene Brühe. Liebe muss fließen. Und Gott liebt uns. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott, der Vater, hat seinen Sohn gegeben. Paulus sagt, ich lebe nicht mehr, jetzt lebe ich nicht mehr im Glauben, sondern ich lebe im Glauben an den, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Jesus Christus hat mich geliebt, indem er sein Leben für mich hingegeben hat. Für mich ganz persönlich. Eine krasse Aussage von Paulus. Der Schöpfer des Himmels und der Erde ist als Mensch gekommen, hat sein Leben hingegeben, ist zum Verbrecher, zum Erzverbrecher geworden, hat alle Schuld auf sich genommen, obwohl er keine Schuld hatte. Hat sich zur Schande machen lassen vor allen Menschen und hat einen furchtbaren, grausamen Tod erlitten. Für mich. Aus Liebe zu mir. Manchmal lesen wir davon, dass irgend so ein verrückter Mann, und das, ich weiß nicht, ob das Frauen gibt, die so verrückt sind, aber ich habe das 2-3 Mal von Männern gelesen, die sich haben einbuchten lassen und 10 oder 20 Jahre im Gefängnis verbracht haben für eine Tat, die ihre Freundin oder ihre Frau begangen hat, um sie vor dem Gefängnis zu bewahren. Jesus hat den Tod am Kreuz für dich und für mich erlitten. Wir, die wir seine Feinde waren, sagt Paulus. Als du noch sein Feind warst, hat er das für dich getan. Alle, die sie da standen, haben ihn ins Angesicht gespottet, haben ihn verhöhnt, haben ihn angespuckt. Seine Freunde haben ihn verleugnet, haben ihn im Stich gelassen. Für diese Menschen hat er sein Leben gegeben, für dich und für mich. Es geht in allem um Liebe, denn was sagt Johannes? Gott ist Liebe. Es geht um Liebe. Es geht um Hingabe aneinander. Das ist die Dreieinigkeit Gottes. Deswegen hat er den Menschen geschaffen, nicht als ein Wesen, sondern als zwei Wesen, Mann und Frau. Dass sie in Liebe eins seien und aus ihrer gemeinsamen Liebe heraus Frucht entsteht. Noch mehr Menschen, damit man noch mehr lieben kann. Wir sehen die vielen Menschen um uns herum und wir sagen, oh, das sind mir alles zu viele Menschen. Und die haben alle ihre Nöte und ich kann da gar nichts machen. Gott hat so viele Möglichkeiten uns gegeben, Gutes zu tun. Zu lieben. Die Liebe, die er uns gibt, fließen zu lassen. Und wisst ihr, wenn du liebst, ja, dann kostet das Kraft, dann ist das Mühe. So wie hier die Epheser. Na? Sie haben viel Mühe aufgebracht. Aber wisst ihr, das ist wie bei einem Windrad irgendwie. Wenn du da reinpustest, dann fängt es an zu laufen. Na, du pustest rein und dann dreht es sich. Es dreht sich auch noch weiter, wenn du nicht reinpustest. Du hast es einmal angepustet und es dreht sich. Aber irgendwann hört es auf. Das Pusten ist schon längst weg. Es ist gar kein Pusten mehr da. Der Wind ist schon längst weg, aber es dreht sich immer noch. Die Epheser, sie mühen sich immer noch, aber der Heilige Geist ist betrübt. Das ist die Situation, die wir in einem Evangelium ganz schön schlicht und einfach in einer kurzen Geschichte eigentlich schön wiederfinden. In Lukas 10, Vers 38 bis 42. Es ist die Geschichte von zwei Schwestern. Und du könntest der ersten Schwester hier den Namen Ephesus geben. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Und dieser hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seine Worte zuhörte. Oder ich muss es anders betonen, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte, wie die anderen Jünger auch. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielen Dingen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Eins aber ist nötig. Und Geschwister, das müssen wir uns immer und immer wieder ins Herz sprechen lassen. Ich muss es mir ins Herz reinsprechen lassen, gerade ich, gerade wir Pastoren, wenn wir auf Pastorenkonferenzen zusammenkommen. Und ich bin dankbar dafür, dass wir, wenn wir uns mit unseren Calvary Chapel Pastoren treffen, dass Gott das auch wirkt und dass Gott das tut. Dass zumeist es genau darum geht, dass Gott unseren Brüdern genau das Wort gibt für uns. Das ist, sind keine hochtheologischen Auseinandersetzungen, die wir da dann haben. Irgendwelche tiefgehenden Fragen, wie man die Gemeinde besser leiten kann oder so. Sondern das ist oft einfach dieser Ruf. Hey, Jörg, du bist mit vielen Dingen beschäftigt. Aber eins ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Hier geht es natürlich auch um den Neid und das Vergleichen und all diese Sachen. Aber zentral hier ist einfach das, dass Maria das bessere Teil erwählt hat. Sie hat nämlich das erwählt, was nötig ist. Notwendig. Damit unsere Beziehung zu Jesus nicht kalt wird. Damit unsere Mühe, unsere Arbeit nicht vergebens ist. Es ist notwendig, dass wir in diese Liebesbeziehung zu Jesus immer wieder eintreten, diese Liebe befeuern. Dass wir es zulassen, dass Jesus diese Liebe befeuert. Und wie tut er das? Auf diese Art und Weise. Setz dich zu den Füßen Jesu und hör ihm zu. Setz dich in Ruhe hin und lies sein Wort. Setz dich in Ruhe hin in den Gottesdienst und höre das Wort Gottes. Die Lieder. Das, was der Geist auch zu dir spricht. Du wirst es nicht anders hinkriegen. Ich werde es nicht anders hinkriegen, als wenn wir uns Zeit dafür nehmen. Es geht nicht anders. Und es ist das Wichtigste. Und darin zeigt sich auch unsere Liebe, ob wir uns für Gott Zeit nehmen. Na, wenn meine Frau irgendwann sagt, Jörg, das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, dass wir haben überhaupt keine Zeit mehr miteinander. Ich weiß gar nicht mehr, was Sache ist hier. Wie viele Ehen sind kaputt gegangen, sind gescheitert, weil sich die Ehepartner keine Zeit mehr füreinander genommen haben. Weil sie sich nicht mehr zugehört haben. Wie soll denn diese Liebe in meinem Herzen größer werden, wenn ich mir nicht Zeit nehme, Jesus anzuschauen? Wenn ich mir Zeit nehme, meine Frau mal ein bisschen näher anzuschauen, dann weckt das in mir auch gewisse Gefühle wieder. Und es geht hier nicht nur um Gefühle, Geschwister. Versteht das nicht falsch. Die Liebe ist nicht eine Frage des Gefühls. Aber es ist eine Frage der Begeisterung. Bin ich begeistert von Jesus? Bist du noch begeistert von Jesus? Ist in dem, was du tust, in den Mühen, in der Arbeit, in dem auch Prüfen, ist da Jesus dir vor Augen? Oder hat sich das schon verselbstständigt? In vielen Kirchen hat sich das religiöse Tun verselbstständigt. Und da sagt Jesus auch hier in dem Sendschreiben an Ephesus, ich muss gleich Schluss machen hier, sagt er, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Also denk darüber nach, über deinen früheren Zustand. Als das geschehen ist, was Paulus sagt, wenn er in Römer 5 sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Als du zum Glauben kamst, diese Begeisterung, ich kann mich daran erinnern. In meinem Leben kann ich mich daran erinnern, dass ich Lieder gedichtet habe für den Herrn, dass ich die Psalmen entdeckt habe und vertont habe, dass ich angefangen habe zu lesen an allen Ecken und Enden, um Gottes Wort näher kennenzulernen. Dass ich große Fragen hatte und zu Geschwistern gegangen bin und dann zu älteren Geschwistern und gesagt habe, was bedeutet denn das Wort und was bedeutet denn, wenn Gott das hier sagt? Und ich wollte das wissen, ich wollte ihn mehr kennenlernen. Ja, und jetzt kenne ich ihn. Nee, ich kenne ihn noch gar nicht. Ich kann ihn noch viel tiefer kennenlernen. Er ist so unbeschreiblich, so groß, so hoch, so tief, so breit, so weit. Denke nun daran, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Den Leuchter wegrücken. Was betet David? Er sagt, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Alles, Herr, aber nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Deine Nähe, deine Gegenwart, deine Liebe in mir. Ich will das nie verlieren. Ich will das nie verlieren. Ich will es wieder neu in Ehren halten. Du bist doch mein Ein und Alles. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde. Jesus, ich will da wieder an diesen Punkt kommen. Ich will da wieder hinkommen. Alle Werke will ich hinten anstellen. Ich will mich hier zu deinen Füßen niedersetzen. Und das wollen wir jetzt gleich machen. Wir wollen sein Mahl nehmen. Wir wollen sein Blut, sein Leib in uns aufnehmen, seine Liebe in uns aufnehmen und beten, dass der Heilige Geist aufs Neue uns erfüllt. Wir wollen Buße tun über unsere Herzenskälte. Wir wollen Buße tun auch darüber, dass wir ihm keine Zeit in unserem Leben einräumen. Dass wir stattdessen einer anderen Liebe nachrennen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher in dem Paradies Gottes ist. Die Verheißung des ewigen Lebens gilt denen, die überwinden. Und was gilt es zu überwinden? Es gilt zu überwinden unser Fleisch, das uns träge macht in unserer Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Jesus, wir danken dir für deine Liebe zu uns, dass sie unwandelbar ist. Wir danken dir, dass du in deiner Liebe uns auch zurechtweist. Herr, es geht alles um die Liebe. Und so komme ich, so kommen wir und bekennen dir, unsere Liebe ist schwach. Wir haben dir nicht diese Liebe gegeben, die dir gebührt. Du bist würdig, von uns ganzem Herzen geliebt zu werden. Du bist herrlich, du bist wunderbar, du bist großartig. Du bist in allem liebenswert. Herr, dennoch richten wir unsere Liebe auf andere Dinge. Nicht zuletzt auch auf uns selbst. Und so wird unsere Liebe schal und kalt. Vergib du uns, Herr. Du liebst uns mit brennender Liebe. Und wir wollen dieses Brennen wieder neu in unserem Herzen haben. Das Brennen für dich und für, ja, das für die Menschen, die du geschaffen hast und die du so brennend liebst, dass du dein Leben gegeben hast für sie. Erfülle uns neu mit diesem Brennen deines Geistes, wenn wir hier dein Mahl nehmen. Amen.